Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen guten Morgen, Südtirol, und einen schönen Sonntag. Es ist gut, dass wir wieder arbeiten dürfen, und es ist wichtig. Ein Unternehmer, der das aus ganzem Herzen sagt und hart darauf hingearbeitet hat, dass es auch in seinem Unternehmen, immerhin mit 220 Mitarbeitern weltweit, wieder losgehen kann, das ist unser Frühstücksgast heute. Der Chef, der CEO der Firma Microtec in Brixen und Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Federico Giudice Andrea. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen an alle, danke.
Es geht uns und es geht Ihnen wieder besser jetzt nach dieser Zeit.
Ja, natürlich, es geht wieder besser, es geht wieder aufwärts und wir haben, glaube ich, das Schlimmste hinter uns, aber wir müssen trotzdem sehr aufpassen, dass nicht wieder eine neue Welle kommt, aber ich bin zuversichtlich, ich hoffe, dass wir, wenn wir jetzt auch Verantwortung übernehmen und versuchen eben die Regeln einzuhalten, dass wir dann doch diese Krise überstanden haben.
Ja, das ist eine ganz wichtige Phase jetzt, davon sprechen wir natürlich auch. Wir haben ausführlich Zeit, darüber zu sprechen. Das Spannende nämlich heute an Ihnen, Sie sind nicht nur ein Mann, der nach diesen Wochen des Lockdowns jetzt gehört werden muss in Südtirol. Also es gibt nicht nur beruflich wichtige Dinge zu besprechen, sondern auch privat sind Sie ein Mensch mit sehr vielen Facetten, mit einer spannenden Herkunft und mit tollen Interessen. Und die zu entdecken, das freut mich jetzt auch. 2 Stunden lang Federico Giudice Andrea heute in Feuer und Flamme. Der erfolgreiche Unternehmer, Ingenieur und Präsident des Unternehmerverbandes bei uns im Land, Federico Giudice Andrea heute im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Wie wichtig ist es für Südtirol, dass Ihr Unternehmen, sage ich jetzt, oder dass wir wieder arbeiten dürfen, Herr Giudice Andrea?
Nein, es ist sehr wichtig, weil die Schäden, die da entstehen durch das Stillstehen der Industrie, der Arbeit, können eigentlich mit keinen Maßnahmen besser bekämpft werden, wie eben, dass man wieder arbeiten darf oder wieder arbeiten kann. Es ist einfach nicht denkbar, dass der Staat oder das Land diese Verluste kompensieren kann. Das geht nur, wenn wir wieder arbeiten können und wieder einfach Werte generieren, also wieder Mehrwert generieren, indem wir einfach unserer Arbeit nachgehen. Anders ist es gar nicht möglich. Kein Staat kann so viel Geld aufbringen, um diese Schäden wieder gut zu machen.
Ja. Was waren so Ihre größten Sorgen in den letzten Wochen? Es war irgendwann die Sorge, dass Rom einfach die große Bremse ist für Südtirol, weil wir einfach ein bisschen vorne sind.
Ja, diese Epidemie hat sich ja regional ganz anders entwickelt. Also es gab Regionen wie die Lombardei, die natürlich sehr stark betroffen war, und andere Regionen Italiens, nicht nur Südtirol, die eben weniger von der Krise betroffen waren. Und natürlich, die alle gleich zu behandeln, war aus meiner Sicht ein großer Fehler, denn auch diesen Regionen ist ja geholfen, wenn wieder andere arbeiten dürfen. Am Ende sind wir eben als Staat, helfen wir uns gerne gegenseitig, und dass alle auf einmal nicht arbeiten und somit auch eben diesen Mehrwert nicht erzeugen, das schadet natürlich auch den Regionen, die stärker betroffen sind. Also glaube ich, ist es sinnvoll, dass wer arbeiten kann, arbeiten soll, weil das einfach allen gut tut.
Es war schwer, Politik zu machen in den vergangenen Wochen, oder? Ich habe da niemanden beneidet.
Nein, es war nicht leicht. Natürlich alle, es ist natürlich, die Politiker hatten eine Riesenaufgabe. Es war sicher nicht leicht für sie. Man musste Entscheidungen treffen. Es sind natürlich große Verantwortung dahinter. Aber natürlich, genau in diesen Zeiten sollen Politiker mutige Entscheidungen treffen. Und am Ende wurden sie auch getroffen. Und eigentlich, ich bin froh darüber, ja.
Auf wie viel Prozent ist Ihr berufliches Leben und Ihre Firma jetzt wieder hochgefahren inzwischen nach diesem Corona-Lockdown?
Ja, natürlich, der Lockdown ist ja nicht nur hier in Südtirol oder in Italien, den gibt es ja in der ganzen Welt, und somit hat eigentlich die ganze Wirtschaft einen Dämpfer bekommen, und wir dürfen wieder arbeiten, aber wir arbeiten vielleicht, glaube ich, zu 30-40% unserer Kapazität, weil einfach unsere Kunden nicht mehr meistens nicht mehr auf Hochtouren arbeiten und somit einfach die Nachfrage kleiner ist.
Haben Sie in Ihrer Firma viel umgestalten müssen jetzt mit diesen Plexiglasscheiben oder in den Büros selber? Oder?
Ja, wir arbeiten zum Teil noch viel in Homeworking, also es sind sehr viele Leute noch zu Hause, und die in der Produktion sind. Natürlich haben wir dort müssen Abstände einhalten, die Zugangsstrecken zu den verschiedenen Arbeitsplätzen mussten geregelt werden, damit sich Leute nicht zu viel treffen, die Kaffeepausen mussten umstrukturiert werden. Also es gab viele Änderungen im Unternehmen und aber ich glaube, vieles wird auch bleiben. Also ich glaube, zum Beispiel das Homeworking hat auch sehr positive Aspekte gezeigt. Also ich glaube, einige Sachen werden auch weiterhin bleiben.
Ja, auch bei Ihnen in der Firma?
Also ja, auch bei uns in der Firma, ja.
Gut. Ob sich beziffern lässt, was diese Corona-Krise uns kostet, das besprechen wir gleich weiter oder ob es überhaupt einen Sinn hat. Ja, mit dem Präsidenten des Unternehmerverbandes im Land, Federico Giudice Andrea. Das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, Feuer und Flamme heute. Hat es einen Sinn, dass wir danach fragen, was uns diese Corona-Krise in Zahlen kostet oder gekostet hat? Unternehmer und Präsident des Unternehmerverbandes in Südtirol, Federico Giudice Andrea, in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, heute unser Gast.
Ja, natürlich ist es noch schwierig, solche Prognosen zu machen, aber natürlich gehen wir davon aus, dass wir einen Umsatzrückgang haben werden in den nächsten, sagen wir, 1 bis 2 Jahre.
Also, Sie glauben, Sie 2 Jahre lang?
Ja, das wird es definitiv. Also ich kann das ja nur anhand eben der meiner Erfahrung sagen. Es gab ja 2008 eine ähnliche Krise, die zwar ein bisschen andere, da waren andere Gründe, die Krise losgetreten hatten, aber es war auch dort ein starker Rückgang der Nachfrage und das hat 2, sogar 3 Jahre gedauert, bis es eigentlich wieder am Level war, wie es eben vor der Krise war. Und somit glaube ich auch davon aus, dass diese Krise 2 bis 3 Jahre dauern wird, bis alles wieder normal zum Alten zurückgekommen ist.
Wie haben Sie diese vergangenen 2 Monate erlebt als Unternehmer und vor allem auch Präsident des Unternehmerverbandes in Südtirol? Mit welchem Hauptgefühl? Ungeduld oder
Es war teilweise auch sehr schwierig, sowohl in der Firma wie auch natürlich im Verband. Es waren sehr viele Unternehmen, die eben große Schwierigkeiten hatten und ich habe natürlich versucht, der Politik die Interessen, die Probleme dieser Unternehmen und die Interessenindustrie klar zu machen. Das war nicht immer leicht. Wir haben natürlich versucht, der Politik zu verstehen zu geben, dass am besten konnte man uns helfen, indem man uns wieder zur Arbeit lassen sollte. Also das war einfach mein absolutes Credo, indem man natürlich alle Sicherheitsmaßnahmen einhaltet, aber das war am Ende das, an dem wir stark geglaubt haben und für das wir auch stark gekämpft haben.
Wie haben Sie diese vergangenen 2 Monate als Privatmensch erlebt? Was haben Sie zum Beispiel mit der vielen übrigen Zeit gemacht?
Es war interessant. Ich hatte eigentlich mehr Zeit wie zuvor, weil natürlich die ganzen Reisen weggefallen sind. Man hat da sehr viele Videokonferenzen gemacht und ich habe eigentlich intensiver gearbeitet wie vielleicht vor der Krise, auch effizienter, weil man eben von zu Hause aus alles und besser regeln kann und sich auch besser einteilen kann. Man hat eben nicht diese Reisetätigkeit, die meistens auch sehr ineffizient ist und somit.
Ja, das stimmt. Gell? Es kostet viel Zeit.
Es kostet viel Zeit und ist auch meistens dann, also wenn man fliegt, dann verpasst man den Flug oder der Flug wird abgesagt. Also weil wenn man mit Amerika gearbeitet hat und eine Amerika-Reise, das hat für ein Meeting, das vielleicht einen halben Tag gedauert hat, man 2, 3 Tage verschwendet eigentlich nicht. Und somit konnte man das in wenigen Stunden mit fast gleicher Effizienz machen.
Ja. Glauben Sie, das ist auch etwas, das Sie beibehalten werden? Also jetzt aus gesundheitlichen Gründen auch in den nächsten Monaten, nehme ich an?
Ja, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, aber eben also es ist einfach effizienter.
Ja. Haben Sie weil Sie sind ein sehr begeisterter Opa zum Beispiel, Sie haben eine Enkelin, haben Sie die alle sehen dürfen, also durch die Enkelin, die leben nicht in Ihrem Haushalt?
Nein, meine Tochter lebt nicht weit weg von mir, aber ich habe dann jetzt einfach in der Zeit des Lockdowns meine Enkelin nicht nie gesehen. Also nur über Skype oder also über Videokonferenz am Ende.
Das war aber schon schwer.
Ja, das war sicher das, was mich am meisten getroffen hat, eben diese soziale Distanzierung, nicht nur von der normalen Person, sondern auch von den Leuten, die man sonst, von der Familie und von den Leuten, die man eigentlich gern hat.
Wie war jetzt das erste Treffen wieder?
Ja, es war sehr schön. Also meine Enkelin ist jetzt endlich wieder bei mir zu Hause aufgetaucht und das war natürlich auch große Freude und ich hatte auch eine riesige Freude. Ja.
Schön. Wie alt ist sie inzwischen?
5 Jahre.
5 Jahre, sehr schön. Federico Giudice Andrea heute, Unternehmer aus Brixen und Präsident des Unternehmerverbandes in Südtirol heute, unser Gast.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Ich war ein Kind meiner Zeit, sagt der erfolgreiche Brixner Unternehmer, CEO der Firma Microtech, Federico Giudice Andrea. Ich war ein Hippie. lange Haare, irgendwie ja sehr zielstrebig auf der einen Seite als Student und irgendwie sehr rebellisch und auch freiheitsliebend, Student der Elektrotechnik in Padua. Der Wert des Gutes Freiheit, Herr Giudice Andrea. Wie hat sich die Sicht darauf jetzt auch in dieser Corona-Zeit verändert für Sie?
Ja, gerade in so einer Zeit schätzt man natürlich, was Freiheit bedeutet, eben sich frei bewegen zu können, in der Welt herumfahren zu dürfen und zu können. Also das sind genau Werte, wenn man sie nicht mehr hat, einfach erkennt man, wie wichtig sie sind. Und natürlich, aber Freiheit ist natürlich nicht sich nicht frei bewegen, sich auch frei ausdrücken können, freie Meinungen. Das sind Sachen, für die wir als junge Menschen gekämpft haben. Es war einfach so, dass die älteren Generationen hatten ihre Ideen. Und wie man es auch heute oft sieht, glaubt man eben, dass die Welt so funktionieren muss, wie man sie eben bis jetzt gekannt hat oder bis jetzt. Aber es gibt Änderungen, es gibt eben Sachen, die neu kommen. Und junge Leute haben da ein eigenes Gefühl. Und das war damals auch so. Wir waren der Meinung, dass man doch die Welt vielleicht anders angehen konnte. Und für das haben wir auch gekämpft und haben unseren Stil entwickelt damals.
Der ja funktioniert, muss man sagen. Wir drehen das Rad der Zeit 40 Jahre zurück, nach dem Studium mit zwei Kollegen eine eigene Firma zu gründen damals. Das war ein großes Wagnis. Sie hätten es auch gemütlicher haben können, haben aber den anderen Weg gewählt. Warum?
Ja, es war natürlich eine sehr interessante Zeit. Damals gab es auch so eine Disruptive Technology, also eine Technologie, die einfach die Welt verändern konnte, so wie es heute auch teilweise ist. Damals kam der Mikroprozessor auf den Markt, das war ein kleiner Chip, mit dem man auch zu Hause in einem Keller einen Computer bauen konnte. Es gibt ja viele Geschichten darüber, speziell in den USA, in Kalifornien, wurden ja viele Firmen so gegründet. Und das war eine Zeit, in der wirklich viel möglich war. Und ich war einer der ersten Studenten der Universität Padua, der mit so einem Mikroprozessor umgehen konnte und hatte darauf sehr viele eben Angebote, Arbeitsangebote bei großen Firmen wie IBM, Honeywell, Siemens. Aber ich wollte hier in Südtirol bleiben und ich hatte auch einen anderen Technikerkollege, der Paul Durst, der auch Physik studiert hatte und der wollte auch hier in Südtirol bleiben. Und wir hatten einen Freund, dessen Vater hatte ein Sägewerk und dann sind wir auf die Idee gekommen, wieso wenden wir diese neue Technologie nicht eben auf die Holzindustrie und damals auch auf die Obstindustrie an. Und somit haben wir die Firma Microtec damals 1980 gegründet.
Warum wollten Sie nicht weg aus Brixen und aus Südtirol? Warum?
Ich bin hier, es ist meine Heimat und ich fühle mich hier wohl und ich liebe die Berge, ich liebe das Land, ich liebe die Leute, ich liebe die Kultur. Also ich hatte damals schon Erfahrung, ich bin ja damals als junger Mensch viel durch Europa gereist und relativ schnell erkannt, dass Südtirol eines der schönsten Plätze auf der Welt ist, wo man eben leben kann und deswegen wollte ich hier bleiben.
Was kennen Sie besonders gut, welche Teile der Welt? Durch Reisen beruflicher Natur.
Ja, natürlich. Ich habe jetzt sehr viel mit Holz zu tun und deswegen bin ich überall dort, wo Wälder wachsen. Das ist natürlich, also auf der nördlichen Halbkugel natürlich ganz Europa, Skandinavien, Russland, dann Kanada, der Nordwesten von den USA, dann natürlich auch auf der südlichen Halbkugel ist natürlich in Chile viel Holz, in Argentinien, in Südafrika, in Australien, in Neuseeland. Überall dort wachsen Wälder und da fahre ich eben beruflich sehr oft hin.
Können Sie sich vorstellen, dort irgendwo sonst auf der Welt zu leben?
Ja, es gibt ein Land, das mir damals extrem gut gefallen hat, das war Venezuela. Das ist ein wunderschönes Land in der Karibik, mit auch doch aber auch noch die Anden, Wälder. Also das hat so viele unterschiedliche Landschaften. Aber eben dort gab es sehr starke, damals schon sehr starke soziale Probleme. Aber von der Landschaft her hat mir dieses Land sehr gut gefallen. Wir Europäer haben ja die soziale Marktwirtschaft, das ist eine Mischung zwischen eben freien Kapitalismus und doch sozialer Verantwortung. Und das ist eigentlich das Modell, das auf der Welt am besten funktioniert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil unseres Wohlstandes.
Ja. Ihre Firma Microtec ist weltweit Marktführer. Sie entwickeln Scanner, Sie haben es vorhin gerade angesprochen, Computertomographen für die Qualitätsbestimmung von Holz und im Lebensmittel, im Obstsektor. Von der Kunst und von der Kunst die Nase vorn zu haben als Unternehmen wie Microtec. Sprechen wir heute am Vormittag sicherlich auch noch mit Federico Giudice Andrea im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Gemeinsam mit dem erfolgreichen Brixner Unternehmer und Präsidenten des Unternehmerverbandes im Land. Mit Federico Giudice Andrea wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Sonntagvormittag. Gemütliches Frühstück am Sonntag bei Ihnen daheim. Wer oder was gehört da dazu?
Ich esse sehr gern Joghurt, also Joghurt muss immer dabei sein, ja.
Aha, und mit Müsli drin, oder?
Nein, Obst, ja.
Okay. Und dann sitzen Sie da mit Ihrer Frau, oder? Inzwischen sind Sie, Sie beide.
Ich und meine Frau, ja. Meine Kinder sind schon seit vielen Jahren nicht nur zu Hause.
Zwei erwachsene Töchter haben Sie.
Zwei erwachsene Töchter, ja.
Wo gehen die beide um? Eine, die Arianna ist im
Unternehmen, ja? Im Unternehmen. Die ist Verkaufschefin bei Mikrotec und die Alessandra, die hat einen Apotheker geheiratet und arbeitet in der Stadtapotheke in Frixen.
Sind oder waren Sie am Wochenende oft weg, sonst für beruflich, oder?
Ich war natürlich in den ersten Jahren, wo wir die Firma aufgebaut haben, wir haben eben angefangen, Automatisierungssysteme für Sägewerker zu bauen und das sind natürlich relativ schnell aus unseren Grenzen hinaus und war ja ein Frontkämpfer und habe eben auf diesen Sägewerken diese Maschinen in Betrieb genommen und da war ich oft monatelang weg. Ja. Da war ich, also wenn so ein Sägewerk, so ein großes Sägewerk, bis alle Maschinen laufen, bis alles richtig eingestellt ist, kann das auch einige Monate dauern. Und ich war natürlich ab und zu wieder zu Hause, aber damals war das auch mit den Reisen nicht so einfach. Und natürlich sind Sägewerke meistens nicht in der Nähe von Flughäfen. Also man reist weg in Wäldern und speziell wenn man jetzt da im fernen Ausland, wie in Russland oder wie in Kanada, ist man auch meistens sehr, sehr weit weg von Städten und von Flughäfen. Und damit war das auch das Erreichen dieser Baustellen nicht einfach und somit musste ich oft wirklich monatelang wegbleiben. Meine Frau ist immer dahinter, also die hat das immer verstanden und hat mich auch immer unterstützt. Und das tut auch, ist gar nicht schlecht für eine Beziehung, wenn man sie nicht dauernd sieht.
Das stimmt, da haben Sie recht. Kunst spielt in Ihrem Leben eine große Bedeutung, das werden wir noch hören. Und auch Musik, Progressive Rock, so ein Überbleibsel aus Ihrer Jugendzeit, diese Liebe dafür, oder?
Ja, ich wäre ja gern Musiker geworden. Also, aber ich war total
unbegabt. Cool, das finde ich sehr cool.
Ja, ich war total unbegabt. Ich habe ja wirklich mit aller Mühe versucht, mit einer Gitarre umzugehen. Aber ich war einfach musikalisch, ich hatte einfach kein Gefühl für Noten. Ich konnte auch nicht erkennen, dass zwei Noten gleich sind. Also da fehlt mir komplett die Veranlagung. Schlussendlich habe ich müssen aufgeben. Ja.
Auch die Musik zu hören ist ja was Schönes. Also ja, deswegen, wenn wir uns jetzt gemeinsam Genesis anhören, Firth of Fifth, dieses Monument von einem Song über den Lauf des Lebens. Mit welchem Gefühl hören Sie den?
Ja, mir gefällt das sehr gut. Es ist Progressive Rock ist eben eine Mischung aus Popmusik und auch klassischer Musik und das hat eben auch eine Wurzel in der klassischen Musik und Third or Fifth ist genauso ein Beispiel, dass wir auch so, es ist modern, aber doch hat Wurzeln in unserer abendländischen Geschichte.
Und hören wir jetzt.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernhardt.
Ihr feiner Sonntagvormittag und unser spannender Frühstücksgast dazu heute, den wir in seiner Rolle als Präsident des Unternehmerverbandes bei uns im Land auch oft schon auf Südtirol 1 im Interview hatten natürlich, vor allem auch während der letzten Wochen des Corona-Lockdowns. Heute lernen wir ihn auch als Menschen privat kennen, den Ingenieur und CEO von Mikrotec, Federico Giudice Andrea, heute in Feuer und Flamme, dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück. Ihre 100 Mitarbeiter allein in Brixen, 180 sind es italienweit und 220 weltweit. Haben Sie die alle über diese Krise retten können oder hat es Entlassungen gegeben?
Nein, natürlich haben wir sehr viel von zu Hause aus in Homeworking weitergearbeitet, haben sehr viele weitergearbeitet. Für ein, zwei Wochen hatten wir natürlich auch Lohnausgleichskasse in der Produktion, weil da war einfach viel weniger zu tun und wir haben dann eben die Leute in die Lohnausgleichskasse gesetzt, aber zurzeit, glaube ich, nehmen wir sie alle wieder auf und wir fangen wieder alle voll an.
Toll. Welche Unternehmen hat es am stärksten erwischt in dieser Krise und welche sind am meisten verschont geblieben?
Na sicher, der Tourismus hat sicher, also wurde sich am meisten getroffen. Also und die Geschäfte natürlich, die Industrie hat natürlich auch speziell im Export war das nicht leicht, weil ja unsere Mitbewerber im Ausland weitergearbeitet haben. Und da gab es die große Gefahr, dass wir eben Marktanteile verlieren, weil es war nicht notwendig, richtig voll zu produzieren. Aber stellen Sie sich vor, die Automobilindustrie in Deutschland, die hat natürlich, wurde runtergedrosselt. Man hat ganz wenig Auto produziert, aber die hat man produziert. Und dazu hat man die Teile gebraucht. Und wenn jetzt ein Lieferant nicht liefern konnte, war das natürlich mit großen Problemen verbunden und natürlich haben sich dann eben diese großen Konzerne auch rumgeschaut, ob sie die Teile nicht irgendwo anders kriegen und da gab es wirklich die Gefahr, dass wir Exportanteile, die wir hart erkämpft haben. Südtirol hat ja in den letzten 10 Jahren also sehr viel Aufwand getrieben, um einfach den Exportmarkt zu animieren, um das Exportgeschäft weiterzubringen, weil wir ja als Land inzwischen ein Exportland geworden sind. Wir exportieren sehr viel, ungefähr 30% von unserem, also 25% von unserem BIP. Und das ist ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Und da hätten wir, war das Risiko da, dass wir Exportanteile verlieren und somit unsere Steuereinnahmen, unseren Wohlstand nicht mehr absichern konnten.
Lässt sich jetzt schon sagen, ob das passiert ist oder nicht?
In der letzten Minute haben wir es geschafft. Trotzdem sagen wir, speziell bei der Automobilindustrie, konnte man wirklich noch mit dem, was noch auf Lager war, die Kunden befriedigen und man hat rechtzeitig wieder angefangen, im kleinen Maße, also nicht Vollbetrieb, aber man konnte große Automobilzulieferer konnten ihre Kunden beliefern.
Die Firmengründung vor 40 Jahren bei Ihnen war ein Wagnis, den Durchbruch dann selber. Also es hat auch viele am Anfang gegeben, die gesagt haben, funktioniert das eher nicht. Den Durchbruch dann, an den erinnern Sie sich noch sehr gut, oder? Die Zeit, in der
natürlich. Ich kann mich erinnern, wir waren natürlich eine sehr kleine Firma und wir hatten damals schon auch Mitbewerber in Europa und ich kann mich gut noch erinnern, da gab es einen ganz wichtigen Auftrag in Deutschland. Da wollte man das größte Sägewerk der Welt bauen. Und es war natürlich ein harter Kampf gegen unsere Mitbewerber, wo wir dann einen Zuschlag bekommen haben, war mir klar, dass wir jetzt eben die Nummer 1 waren.
Lachen Sie heute.
Wir durften das größte Sägewerk der Welt ausstatten und das war natürlich eine große Genugtuung. Und somit war es auch der Anfang, sagen wir, einer Zeit, wo wir als Marktführer wahrgenommen wurden.
Über Ihr Erfolgsrezept, Ihre ungebrochene Begeisterung für die Technik und die Begeisterung, die Sie jungen Start-ups heute auch mit auf den Weg geben, sprechen wir sicher heute am Vormittag hier noch weiter mit dem erfolgreichen Unternehmer Federico Giudice Andrea in Feuer und Flamme. Ab 10 vor 11 jetzt aber erst einmal die Südtirol 1 Nachrichten.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag, Südtirol. Um fast 11 Uhr schon auf Halbweg in diesem Sonntagsrat schon mit dem Unternehmer bei uns im Land in dieser Legislatur, diesen 4 Jahren jetzt, dem amtierenden Präsidenten des Unternehmerverbandes, Federico Giudice Andrea aus Brixen, Mitgründer und bis heute Firmenchef der Erfolgsfirma Microtec. Ein Unternehmen, das auch in den letzten 2 Monaten sehr mühevoll zusehen musste, dass es an der Weltspitze bleibt. Eine hohe Kunst, über die wir uns garantiert in der zweiten gemeinsamen Stunde jetzt noch weiter unterhalten werden, wenn es sich ergibt. Und auf die rührende Geschichte seiner Eltern, die ihre große und von vielen als verrückt abgestempelte Liebe aus Kalabrien, aus dem tiefsten Süden Italiens, in den höchsten Norden Italiens zu uns nach Südtirol geführt hat. Musikalisch sind mit unserem Gast auch durchaus spannende weitere Ausflüge garantiert. Also eine zweite Stunde mit Federico Giudice Andrea, in der auch Sie hoffentlich bei uns bleiben. Wer sein Ding mit Begeisterung macht, der macht es gut und irgendwann mit Erfolg. Dann kommt die Belohnung. Können wir das so sagen mit Blick auf Ihre eigene Erfolgsgeschichte, Federico Giudice Andrea, Gründer und Chef der Erfolgsfirma Microtec in Brixen und Präsident des Unternehmerverbandes?
Ja, natürlich. Ich habe vorher gesagt, Musik war eigentlich das, was ich am liebsten gemacht hätte. Aber ich habe auch Technik sehr geliebt. Und Technik war immer schon mein Hobby. Und ich habe eben aus meinem Hobby meinen Beruf gemacht. Und das war natürlich sicher das Erfolgsrezept. Also ich mache das gern. Ich mache das mit Begeisterung und das hat sicher dazu beigebracht, dass ich erfolgreich geworden bin.
Ihre Begeisterung für die Technik, woher kommt die? Was ist es, was Sie daran fasziniert?
Mich hat natürlich, ich wollte, wie gesagt, Musiker werden, aber ich habe natürlich auch in der Schule viel, also ich habe eigentlich ein humanistisches Gymnasium besucht und eigentlich bin ich zur Technik über die Philosophie gekommen. Also die Idee, dass man eben über die Technik den Mensch weiterentwickeln kann, dass der Mensch sich eben den Göttern irgendwie nähern kann, indem er die Technik entwickelt und sich eben entfaltet, sich eben sein Leben verbessert. Und das war eben das, was mich am Ende fasziniert hat. Und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, Techniker zu werden.
Selbst einst natürlich ein Start-up, unterstützen Sie heute mit Ihren Erfahrungen junge Start-ups bei uns hier in Südtirol. Was ist das Wichtigste, was Sie denen mit auf den Weg geben? Vielleicht auch jetzt mit den Erfahrungen, die uns die Corona-Krise abgezählt.
Ja, man muss als Start-up, natürlich braucht es Ideen, es braucht neue, also Innovation ist das Allerwichtigste, aber natürlich braucht es auch Durchhaltevermögen, es braucht auch die Bereitschaft zu leiden. Also ich sage immer, es ist nicht immer einfach, es gibt immer schwierige Momente in der Entwicklung eines Unternehmens und man muss da das durchhalten, man muss durchstehen und das braucht natürlich eine gewisse Kraft und diese muss man aufbringen, wenn man eben als Startup erfolgreich werden will.
Präsident des Unternehmerverbandes in Südtirol, Federico Giudice Andrea, heute in Feuer und Flamme auf Südtirol 1 über einen durchaus gut möglichen zweiten Corona-Lockdown und seine Sicht darauf. Ratschen wir gleich weiter hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück Feuer und Flamme. Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute im Gespräch mit dem Geschäftsführer und Vorstand des weltweit erfolgreichen Brixner Technikunternehmens Microtec, dem Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol, Federico Giudice Andrea. Er sagt, Gesundheit und Arbeit stehen nicht im Widerspruch in dieser Phase 2 nach den Lockerungen der Corona-Sperren. Zurück auf das Thema Corona jetzt kurz noch. Warum sind Sie da so zuversichtlich und sagen, machen wir uns keine Sorgen darüber, dass es zu früh gewesen sein könnte für diese Phase 2. Wir schaffen das.
Weil eben Arbeit wichtig ist und ich bin fest überzeugt, dass man eben, wenn man Verantwortung tragen will, dass man sehr wohl diese zwei Sachen in Einklang bringen kann. Also man kann arbeiten und aber auch sicher arbeiten. Man muss natürlich Regeln einhalten, aber wenn man diese Regeln einhält, gibt es eigentlich keinen Widerspruch. Also natürlich risikolos ist nichts, aber auch ins Geschäft gehen, also auch in den Supermarkt gehen und etwas einkaufen, ein bisschen Risiko ist immer
ja,
dabei.
Stimmt.
Und da muss es eben abwägen. Das Risiko muss man minimieren, absolut minimieren, aber man soll einfach nicht das Arbeiten komplett weglassen, weil es ist vereinbar und auch die Statistiken zeigen es ja heute, dass eigentlich die wenigsten Infektionen aus dem Arbeitsumfeld kommen. Die meisten wurden ja in den Spitälern infiziert, zu Hause infiziert. Natürlich auch welche beim Arbeiten, aber wenn man das jetzt alles abwägt und das statistisch betrachtet, ist es eigentlich der Schaden, den man da bewirkt, indem man nicht arbeitet, ist eigentlich viel, viel größer als dieses kleine Risiko, das ist Restrisiko natürlich, das bleibt immer, eben infiziert zu werden. Und ich glaube, gesellschaftspolitisch muss man das eben so sehen, dass man die zwei Sachen abwägt und eigentlich für dieses gemeinsame Arbeiten, sichere Arbeiten, für das sichere Arbeiten entscheidet.
Es ist ein großer Vorschuss an Vertrauen auch, dass Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringen und das ist gut. Also
ja, und ich glaube, die Leute, ich habe es auch gemerkt, also ich merke, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe, wenn ich in Brixen herum jetzt spazieren gehe, jetzt sehe ich die Leute, die haben alle die Masken an, die halten ihre Abstände ein. Natürlich gibt es irgendwelche Ausnahmen, aber Großteil der meiste Teil der Bevölkerung haltet diese Regeln ein und ich glaube, wenn wir das so weitermachen, werden wir auch Erfolg haben und diese Krise bewältigen.
Wie fatal ist es, wenn ein zweiter Lockdown nötig wird, weil die Infektionsrate wirklich wieder steigt?
Das ist jetzt genau zu beobachten. Also es wird sicher wieder steigen. Es gibt diesen berühmten Faktor R0, also die Anzahl der Personen, die jeder anstecken kann. Die muss man eben unter 1 halten, damit jeder maximal weniger wie einen anderen ansteckt und somit eben diese Rate sinkt. Wenn jeder mehr wie eine Person ansteckt, dann wächst natürlich die Zahl der Infizierten. Und man muss die jetzt genau beobachten. Und im Falle, dass wir sehen, dass es wieder steigt, muss man halt wieder restriktivere Maßnahmen treffen. Das soll man regeln. Und man muss natürlich auch beachten, wie viele Leute wir in den Spitälern behandeln können. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben gesehen, wenn man gut behandelt wird im Spital, dann ist da auch die Überlebenschance sehr groß. Also
Corona hat man mit Ihnen bisher immer als Sorgenkind aus wirtschaftlicher Sicht besprochen. Wie groß ist und war die Sorge bei Ihnen, sich wirklich selber anzustecken vielleicht und schwer an Covid-19 zu erkranken?
Ich muss sagen, ich habe mich sehr an diese Regeln gehalten und war die meiste Zeit zu Hause, aber natürlich war ich auch unterwegs, ich war in der Firma, ich war im Verband und jeder von uns geht ja sowieso immer Risiken ein. Jetzt, wenn man ins Auto einsteigt, geht man ein Risiko ein, wenn man auf den Berg geht, geht man ein Risiko ein. Also wir leben eigentlich mit Risiko, normal ist es uns vielleicht nicht so bewusst, aber natürlich diese Krise hat gezeigt, dass eben ein unbekanntes Virus, etwas, was wir nicht im Griff haben, wo wir selber nichts dagegen tun können, das hat uns natürlich sehr getroffen und auch natürlich die Medien haben das alles auch sehr verstärkt und man hatte einfach mehr Angst, wie man vielleicht hätte haben sollen.
Mhm. Wobei die Angst uns auch in gewisser Weise ein bisschen schützt davor. Also das war immer schon so und ist so. Dass
der Aber beim Autofahren haben wir nicht Angst.
Nein,
nicht?
Ja, ist genauso gefährlich. Aber von den Zahlen her, um Gottes Willen, um ein Vielfaches gefährlicher.
Das wissen wenn wir es so sehen. Aber natürlich ist es, man gewöhnt sich an gewisse Sachen. Ja. Und der Coronavirus ist neu. Wir hatten auch kein Impfmittel. Somit hatte man einfach mehr Angst, wie eigentlich es eigentlich notwendig gewesen wäre. Ja.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Ingenieur Federico Giudice Andrea ist heute unser Gast, Gründer und CEO von Microtec in Brixen, dem weltweit erfolgreichsten Technologiepartner für die holzverarbeitende Industrie, bei dem die Optimierung der Prozesse in Sägewerken im Fokus steht. Freunde nennen ihn Fritz. Ich finde das sehr, sehr schön. Das ist ein deutscher Übername. Dabei stammen ihre Eltern wirklich aus dem tiefsten Süden Italiens, aus Kalabrien und sind spannenderweise hier in Südtirol gelandet. Wie?
Mein Vater war Professor für Griechisch und Latein an einem Lyzeum in Rossano in Kalabrien und meine Mutter war damals eine Schülerin. Und wo sie dann eben, natürlich nach der Matura, hat mein Vater meine Mutter geheiratet. Er war damals 18, er war schon über 40. Und das hat natürlich in Süditalien, war das ein kleiner Skandal. Also. Und das hat meinen Vater sehr gestört und da hat er sich eben versetzen lassen und hat sich damals entschlossen, so weit weg wie möglich sich versetzen zu lassen. Und das war eben Brixen. Er wollte weit weg.
Ihre Eltern, die haben ganz bewusst Sie in den deutschen Kindergarten, in die deutsche Schule geschickt. Ihr Leben war immer ein Leben zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen. Und das war gut so, sagen Sie bis heute. Warum?
Ja, mein Vater eben war Philologe, also Altsprachen und war ein Sprachenfan. Also, und hat natürlich relativ schnell auch Deutsch gelernt. Ja. Zwar hat er immer auch sehr gut Deutsch gesprochen, aber mit kalabresischen Akzenten. Und hat mich dann eben damals, das war in den 50er Jahren, war das nicht üblich, eigentlich in den deutschen Kindergarten geschickt. Er selber hat mit mir Deutsch gesprochen.
Und Ihre Mutter Italienisch mit Ihnen?
Meine Mutter Italienisch. Und Sie untereinander haben auch im kalabresischen Dialekt gesprochen. Also den verstehe ich. Ich kann ihn zwar nicht sprechen, aber ich verstehe ihn. Ich habe dann eben den deutschen Kindergarten, die deutsche Volksschule und die deutsche Mittelschule besucht und erst später dann das italienische Realgymnasium, also das kommunistische Gymnasium.
Das ist ein Geschenk.
Das war für mich natürlich sehr bereichend, weil ich bin in einer italienischen Familie aufgewachsen, aber hatte in der Schule den Kontakt zu den anderen deutschen Kindern. Ich war bei meinen Mitschülern oft zu Hause in Höfen und da war einfach alles anders oder sehr viel anders. Also das Essen, wie man sich angezogen hat, das war viel, viel anders und ich habe das natürlich eben gelernt, nicht nur die zwei Sprachen, sondern auch irgendwie zwei Denkarten, zwei Ideen über wie man die Welt angeht. Und
auch Toleranz lernt man da, glaube ich, wenn man sieht, es gibt zwei Wege.
Es gibt zwei Wege, ja. Und das ist, wenn man zwei Wege kennt, dann ist es leicht zu verstehen, dass es vielleicht auch einen dritten, einen vierten, einen fünften gibt. Und
einen hundertsten.
Das ist einer der großen Vorteile, den wir hier in Südtirol haben und somit eigentlich offener sind, weil wenn man mal zwei da sind, dann gibt es eigentlich logischerweise vielleicht auch ein drittes und ein viertes. Und Leute, die einfach nur in einer Kultur aufwachsen, haben da größere Schwierigkeiten, diese Vielfalt zu erkennen.
Sie sind ja nicht nur Kunstfan, sondern auch Kunstsammler. Vor allem für den niederländischen Künstler und Grafiker Maurits Cornelis Escher haben Sie eine ganz besondere Schwäche, der sich ja durch die Darstellung seiner perspektivischen Unmöglichkeiten Bewunderung fast wie ein Popstar erarbeitet hat bis Anfang der 70er Jahre. Diese verschachtelten, unmöglichen Treppengebilde zum Beispiel. Welche Kraft schöpfen Sie daraus, glauben Sie, wenn das richtige Bild irgendwo an der Wand hängt?
Ja, Escher hat eben diese Fähigkeit, das Unmögliche darzustellen und die Tatsache allein, dass man etwas, was normalerweise nicht existiert und unmöglich ist, dargestellt werden kann, hat mich natürlich schon immer fasziniert. Ich habe dann Escher auch auf den Platten der Popgruppen gesehen, also weil auch die Popwelt oder die Hippie-Welt war fasziniert von diesen Unmöglichen, von der Darstellung des Unmöglichen und die Tatsache, dass ein Künstler eben sowohl von Mathematiker wie auch von Hippie geliebt war, hat mich fasziniert. Und deswegen habe ich dann mich am Anfang mit Escher immer intensiver beschäftigt. Und ich habe meine erste Escher-Ausstellung in Florenz gesehen. Das war Ende der 70er Jahre. Und ich wusste damals nicht, dass Escher auch lange Zeit in Italien war. Also Escher war von 1922 bis 1936 in Italien. und war damals ein Landschaftskünstler, der hat einfach Landschaften gezeichnet und gemalt. Und ich habe diese Ausstellung das zum ersten Mal gesehen und habe, wenn ich da auf diese Seele gegangen bin, sehe ich auf einmal ein Gemälde mit einem Dorf. Und das war das Dorf, wo mein Vater geboren ist,
Morano Calabro.
Und gleich darauf sehe ich es war ein Holzstich, und da war Rossano dargestellt, wo meine Mutter geboren ist. Und das hat mich natürlich auch getroffen, dass dieser Künstler, den ich eigentlich schon liebte, eben mit mir so indirekt über den Geburtsort meiner Eltern verbunden war. Und das hat mich dann dazu bewegt, mich intensiver mit Escher zu auseinanderzusetzen, und habe dann angefangen, am Anfang noch Poster und dann später auch seine Werke zu sammeln.
Ja, 200 Originale sind es inzwischen und sie stellen auch aus. Also das ist toll. Federico Giudice Andrea, Unternehmer, Kunstsammler, begeisterter Leser auch und begeisterter Familienmensch in Feuer und Flamme heute. Dem Südtirol 1 Sonntagsfrühstück noch bis 12 Uhr.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Sarah Bernardi.
Einen schönen Sonntag, Südtirol. Es ist fast 11:30. Als Präsidenten des Unternehmerverbandes und damit Fachmann werden wir ihn hier auf Südtirol 1 sicherlich in verschiedensten Fragen noch hören in Zukunft. Und als Menschen haben wir ihn seit 10 Uhr hier im Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute kennenlernen dürfen. Südtirol 1 IT, da finden Sie das ganze Interview im Anschluss nach 12 zum Nachhören, wenn Sie den ersten Teil verpasst haben bisher. Federico Giudice Andrea ist heute unser Gast. Dem Endspurt mein Satz, dein Satz, auf den freue ich mich noch, gegen 11:40. Und ja, am besten Sie begleiten uns, bleiben bei uns. Herr Giudice Andrea, mit welchem Gefühl nähern Sie sich dem Sommer jetzt und der Urlaubszeit?
Ich hoffe, dass es möglich sein wird, in den Urlaub zu fahren. Obwohl, man muss jetzt viel nachholen, an Arbeit nachholen. Also ja, ich gehe davon aus, dass wir in der Firma typischerweise im August, wir haben nie richtig geschlossen, weil speziell Sägewerke werden meistens große Umbauten, sie werden meistens im Sommer gemacht, deswegen haben wir immer auch im August gearbeitet, aber dieses Jahr wird sicher mehr zu tun sein und deswegen weiß ich nicht, ob ich die Möglichkeit haben werde, in Urlaub zu fahren. Ich hoffe schon. Ich fahre immer gern wieder nach Süditalien und ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr dorthin hin kann.
Gezielt dann zur Verwandtschaft auch nach Kalabrien? Oder
ganz? Ich habe noch eine Tante in Kalabrien, die ich gern besuchen gehe. Ja.
Was ist der positivste Aspekt dieser Corona-Zeit? Vielleicht eine Chance, die Sie dem Ganzen abgewinnen können? Wir haben schon vorhin gesprochen darüber, dass es neue Wege der Arbeit, also wie dieses Homeworking, oder auch diese Videokonferenzen, dass die vielleicht bleiben werden, aber vielleicht so privat.
Ja, sicher. Ich glaube, es wird uns sicher bewusster, dass wir vielleicht die Natur mehr respektieren sollen, dass die Natur sehr stark sein kann und dass wir als Menschen eben sicher müssen wir versuchen, über die Technik unser Leben zu verbessern. Aber wir müssen auch die Natur respektieren, weil sie kann auch, wie sagt man, kann auch ausarten. Jetzt in diesem Fall glaube ich nicht, dass es jetzt die Technik oder die Menschen diesen Virus verursacht haben. Aber wir haben gesehen, wie stark eben ein natürlicher Vorgang sein kann und wie unbeholfen wir in so einem Fall sind. Und das soll uns vielleicht ein bisschen zum Nachdenken bringen. Und wir sollten vielleicht in Zukunft die Natur mehr respektieren.
Was eine sehr gute Idee ist. The Dark Side of the Moon. 1973, das bis heute erfolgreichste Album der Rockband Pink Floyd. Schon das Cover, dieses Prisma auf Schwarz, dass den Lichtstrahl in die Spektralfarben spaltet, ist legendär. Ist es okay für Sie, wenn wir den Song Breathe daraus hören jetzt?
Ja, natürlich. Pink Floyd ist meine Lieblingsband. Und auf einer Platte der Pink Floyd war ja, speziell auf den Bootlegs, das waren diese illegalen Platten von den Pink Floyds, waren immer Escher-Covers.
Ach wirklich? Ach so, davon haben Sie vorhin gesprochen.
Ja.
Okay, das wusste ich nicht. Gut. Aber ist der Song okay für Sie?
Ja, also absolut. Ja.
Gerne. Und damit in den Endspurt hier an diesem Sonntagsfrühstück gleich.
Feuer und Flamme mit Sarah Bernardi.
Visionär, Setzer verschiedenster Meilensteine der Holzverarbeitungsindustrie in den letzten Jahren. Immer wieder, aber nicht nur. Microtec-Chef Federico Giudice Andrea hat 2014 mit seinem Unternehmen auch den weltweit ersten Scanner für die Qualitätsbestimmung von Obst entwickelt, zum Beispiel. Also sehr, sehr spannende Aspekte, die wir heute am Vormittag auch kennenlernen durften. Ihr Hauptziel der nächsten Jahre ist es einfach schneller zu werden mit diesen Scannern, oder? Also sei es in der holzverarbeitenden Industrie als auch im Lebensmittelsektor.
Ja, Mikrotec hat sich im Scannen von biologischen Produkten spezialisiert und unsere Maschinen sind den Maschinen, die man in einem Krankenhaus hat, sehr ähnlich. Dort geht es ja auch darum, biologisches Gewebe zu untersuchen. Also in einem Spital macht man nichts anderes, in einem Krankenhaus. Aber der Unterschied zur Industrie, wo man immer Holzindustrie oder die Obstindustrie oder die allgemeine Lebensmittelindustrie, die mit biologischen Materialien zu tun hat, ist, dass man einfach hier dort viel schneller sein muss. In einem Krankenhaus wird man untersucht, Röntgen, CT, Ultraschall. Der Arzt schaut sich dann mit Ruhe diese Bilder an und macht dann seine Diagnose. In einem industriellen Prozess hat man nur Sekunden.
Dann rattern die Holzstämme vorbei.
Genau, oder Äpfel. Und deswegen ist diese Technik komplett anders. Wir inspirieren uns an der Medizintechnik, aber müssen dann diese Prozesse so umgestalten, dass man sie schnell ausführen kann. Und da geht man ganz neue Wege und das ist eigentlich das Spannende, was wir im Mikrotec machen, dass wir versuchen, diese Prozesse so schnell zu machen, dass sie industrietauglich werden.
Gut, wir sind auch jetzt im Schnelldurchlauf unterwegs. Mein Satz, dein Satz. Also ich beginne einen Satz und Sie führen ihn bitte für mich zu Ende, so kurz oder lang Sie möchten. Wieder arbeiten zu dürfen, das ist
ein sehr schönes Gefühl.
Wichtig für Unternehmen ist es jetzt.
Die Regeln einhalten.
Diese Corona-Pause?
Ja, die muss uns zum Nachdenken helfen und bringen. Ja.
Das Schlimmste an diesem Corona-Stillstand aus meiner Sicht war?
Der Stopp der Wirtschaft.
Zuversichtlich stimmt mich.
Ja, die Welt wird sich weiter bewegen, weitergehen und wir werden wieder aus dieser Krise rauskommen.
Von und für die Technik zu leben ist?
Die Technik ist eigentlich das, was uns Menschen den Göttern nähert, also dass die uns weiterbringt, dass uns unser Leben verbessert und deswegen ist Technik für mich ein ganz wichtiger Aspekt des Lebens.
Eine Nasenlänge voraus ist der
nach vorne schaut, der vordenkt.
Frauen in Technikberufen sind?
Die sind sehr begabt, also Frauen sind als Technikerinnen sehr begabt.
Mein größtes Erfolgsrezept?
Ja, ist Ausdauer. Ich bin einer, der immer an seinen Zielen sehr stark dahinter ist und nach der Lösung der Probleme strebt.
Zeit ist?
Sehr wertvoll.
In Südtirol zu leben heißt?
Ja, ist das einzige, vielleicht der schönste Platz auf der Erde.
Glücklich macht mich?
Ganz einfache Dinge, also das Lächeln meines Enkelkinds.
Und wenn ich euch jetzt zum Mittagessen bekochen würde bei mir daheim, dann gäbe es?
Spaghetti.
Womit?
Mit Tomatensauce.
Gut. Einfach ist manchmal am besten. Dankeschön, Federico, Giudice, Andrea, für Ihre Zeit, für diese 2 Stunden und Ihre Geschichten natürlich. Und ja, darauf, dass sich Ihr Unternehmen und alle hier in Südtirol wieder gut erholen mögen und schnell.
Danke, danke Ihnen auch.
Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück auf Südtirol 1. Jeden Sonntag von 10 bis 12.